One pill makes you larger, and one pill makes you small.
Radio 1. Live aus San Francisco.
Wir haben hier viel Besuch im Goethe-Institut, was mich sehr freut. Die Tür ist offen, es kommen neugierige Besucher und aber auch geladene Gäste. Auf die Radio 1-Brücke in den USA haben wir auch Nicole Markwald eingeladen. Markwald, unsere ARD-Korrespondentin für Kalifornien. Sie ist vorhin von Los Angeles nach San Francisco geflogen. Hallo.
Jetzt hast du dich doch beim Namen verhaspelt.
Ja, irgendwie war ich dann in Gedanken wieder woanders. Der schöne Markwald.
Genau, hallo.
Hallo. Wenn du mal ein paar Stunden Zeit hast und wir dich jetzt nicht hierher beordern, wo verbringst du am liebsten deine Zeit in San Francisco?
In San Francisco, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich kenne die Stadt natürlich nicht so gut wie Los Angeles, weil da wohne ich ja in der Nähe, nicht ganz in Los Angeles, sondern in der Nähe. In San Francisco finde ich es eigentlich am schönsten, wenn ich mal, mein Lieblingsort ist die Fähre, die entweder nach Angel Island oder Alcatraz fährt und man dann quasi die Kulisse der Stadt sieht und im besten Fall scheint auch die Sonne und dann die Golden Gate Bridge. Das ist wirklich ein Bild, wo einem echt die Luft wegbleibt. Das ist der schönste Ort, finde ich, in San Francisco.
Immer wieder.
Immer wieder. Ey, beim ersten und beim 20. Mal.
Das muss ich noch nachholen. Haben wir diese Woche noch nicht geschafft. Wir alle kennen ja jetzt Berlin. Und wir haben vorhin mal kurz gesprochen. Eventuell wirst du da auch wieder hinziehen nach deiner Korrespondentenzeit hier. Aber was hat jetzt für dich Kalifornien in den letzten Jahren so besonders lebenswert gemacht? Also was wirst du vielleicht auch vermissen?
Oh Gott, ich werde ganz viele Sachen vermissen. Ja, ich dachte diese Woche schon, da bin ich bei mir in der Neighborhood rumgelaufen und habe die ganze Halloween-Deko gesehen bei den Nachbarn. Dachte so, oh Mann, ey, es riecht so ein bisschen nach Herbst. Wir haben ja nicht wirklich Herbst in L.A., ja? Es scheint ja immer die Sonne, der Himmel ist immer blau, es ist immer schön. Aber das werde ich schon vermissen. L.A. wird für mich immer ein ganz besonderer Ort bleiben. Nicht nur wegen meiner Corrie-Zeit, sondern weil meine beiden Kinder da zur Welt gekommen sind. Also wir werden immer eine Verbindung dahin haben. Ich habe zwei kleine Amerikaner inzwischen, bin ohne hergekommen und gehe mit zweien dann eventuell wieder nach Deutschland zurück. Was Südkalifornien so lebenswert macht, es ist ja wirklich anders als hier in Nordkalifornien.
Natürlich
das schöne Wetter. Also das schöne Wetter. Die Leute sind in Südkalifornien einen Tacken entspannter als hier. Viele haben Lächeln im Gesicht. Hier ist doch, habe ich heute Morgen, ist mir gleich aufgefallen, ich bin nämlich mit dem Bus vom Flughafen hierher gekommen, doch schon ein bisschen ernster. Die Leute reden nicht so viel miteinander. Es ist einfach sehr entspannt, auch wenn diese Entspannung natürlich hart erarbeitet ist. Das muss man dazu sagen, die kommt nicht von allein, denn in San Francisco wie auch in L.A. ist es wahnsinnig teuer zu leben. Man muss sehr viel arbeiten, um sich das leisten zu können. Und viele kämpfen einfach. Ja, die haben ein, zwei, drei Jobs, um sich über Wasser zu halten. Heute Morgen bin ich mit dem Lyft zum Flughafen gefahren zu Hause. Also dieser Fahrdienst Uber und Lyft, das sind ja die zwei großen hier in den USA. Und der Fahrer erzählte mir, naja, ich arbeite jeden Tag von morgens um 5 bis mittags um 12 und dann freitags nochmal extra. Und damit komme ich so über die Runden. Ich habe eine Wohnung, die kostet $2,100. Ich teile mir die mit einem Mitbewohner, naja, und kann halt alle meine Rechnungen bezahlen. Aber da denkt man so, wow, das ist es dann. Das ist das Leben in Südkalifornien. Und das muss man halt immer bedenken. Es sieht halt alles sehr schön aus. Es ist natürlich ein Herzensziel, hierher zu kommen, sich die Sonne auf dem Bauch brennen zu lassen, am Strand von Venice den Skateboardern zuzugucken.
Mit gestähltem Körper natürlich entlang zu joggen.
Ja. wenn man da wirklich lebt, ist es wirklich eine andere Geschichte.
So haben wir es hier jetzt auch erlebt in den wenigen Tagen, in die wir unterwegs waren. Wunderschön die Stadt, man sagt ständig, oh mein, tolle Architektur und hier so schön mit den Brücken und ja, alles wirkt toll. Und dann blickt man aber direkt vor sich und sieht ganz viele Obdachlose, auch wahnsinnig viele alte Menschen, die vielleicht, wir kennen auch Obdachlose natürlich aus Berlin und Umgebung, aber die irgendwie doch nochmal einen Ticken fertiger wirken, die auf irgendeiner harten Droge vielleicht hängen geblieben sind. Also so dieses Bild zwischen Arm und Reich klafft hier schon ganz schön auseinander. Gibt es hier so Areas, von denen wir bisher vielleicht Gott sei Dank noch gar nichts mitbekommen haben, die aber vielleicht kurz nach einer guten Ecke enden?
Also ich weiß nicht, ob ihr auf der Eddy Street schon unterwegs wart. Da könnt ihr langlaufen und werdet viele Obdachlose sehen und dann wahrscheinlich ein nagelneues Büro von irgendeinem Startup, das sehr viel Geld hat und seine Mitarbeiter gut bezahlt, die dann rausgehen und sich für $5 oder $6 irgendeinen Milchkaffee kaufen, natürlich nur mit Flachsmilch oder Mandelmilch. Ja. Dieses Obdachlosenproblem, was ihr hier in San Francisco seht, das ist ein Problem der gesamten Westküste. Das ist San Francisco, das ist Seattle, Portland in Oregon und natürlich auch LA. Und dieses Problem wird einfach nicht gelöst und ich verstehe nicht, warum. Seit ich hier bin, fallen sie mir natürlich auch auf und es werden tatsächlich mehr. Dieser Eindruck täuscht nicht. Also allein in Los Angeles, da hat die Zahl der Obdachlosen in den letzten sechs Jahren Ich glaube 42% zugenommen.
Das heißt also noch unter Obama.
Obdachlose gibt es schon seit Ewigkeiten und die Zahl nimmt mal zu, nimmt mal ab, aber sie gehen nicht komplett weg. Mhm. Wo man so denkt, da müsste man doch einfach mal ein paar Millionen hingeben und dann löst man das. So ist es aber nicht. Und es sind eben nicht nur die von dir erwähnten, die auf irgendeiner Droge hängen geblieben sind. Es sind Veteranen, es sind Leute, die krank sind und keine Hilfe bekommen, sie entweder ablehnen, weil sie so krank sind oder tatsächlich keine Hilfe bekommen. Es sind Leute, die durch die Wirtschaftskrise vor 10 Jahren, die Finanzkrise, den Boden unter ihren Füßen verloren haben und einfach nicht wieder auf die Beine kommen. Und es ist einfach so statistisch, wenn du einmal wohnungslos bist, es ist ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und es sind auch viele Kinder übrigens. Das war mal eine Reportage, die ich gemacht habe. Eine, die mir so mit am nächsten gegangen ist, in einem Kindergarten in Long Beach, das ist südlich von L.A., wo obdachlose Kinder betreut werden. Also wo die Eltern im Auto leben, im Motel, bei Freunden, Familienmitgliedern, damit man den Kindern wenigstens einen halbwegs normalen Rhythmus und Tagesablauf verschafft und dass sie da was Ordentliches zu essen kriegen, dass ihnen vorgelesen wird und so weiter. Also das war, ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke, wie diese Recherche war.
Das heißt, es wird versucht, mit kleinen Projekten dagegen zu steuern, aber das große Ganze fehlt.
Mit kleinen und großen. Eric Cassetti, der Bürgermeister von L.A., der, ich glaube, gerne Präsident werden möchte, 2020 womöglich sogar antritt, der macht gerade extrem viel und gibt sehr viel Geld aus. Es war in der letzten Wahl, durften die Bürger von L.A. darüber abstimmen, ob die Steuern erhöht werden können und das Geld dann den Obdachlosen, der Bekämpfung der Obdachlosigkeit zukommen darf. Die haben zugestimmt. Also da baut man jetzt so Zeltstellen. Man stellt Trailer auf, wo die wohnen dürfen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das dann am Ende wirklich bringt.
Unsere ARD-Korrespondentin für Kalifornien, Nicole Markwald, ist zu Besuch hier bei uns. Wir senden live aus dem Goethe-Institut in San Francisco. Und ich würde vorschlagen, wir hören ein bisschen Musik und dann sprechen wir gleich
nochmal. Sehr gerne.
Radio 1 hier, wir senden live aus San Francisco. Sie hören die Radiobrücke, die uns an die Westküste der USA gebracht hat. Dort lebt auch ARD-Korrespondentin Nicole Markwald. Hallo nochmal, Nicole.
Hallo.
Also, was ich ganz interessant finde, selbst bislang eher unpolitische Menschen haben seit der Wahl von Trump eine politische Meinung und äußern sie egal wann und wo. Anfang November steht jetzt die Midterm-Election an, also die Halbzeitswahlen in der vierjährigen Amtsperiode von Donald Trump. Ein Drittel der Senatoren wird neu gewählt, dazu das Repräsentantenhaus und in Kalifornien ja auch ein neuer Gouverneur. Das war bislang Jerry Brown. Und wie wir uns vielleicht erinnern, er wurde schon mal besungen in California über alles und war in den 70er oder 80ern eben schon aktiv als Gouverneur. Wofür stand der und wen vermutet man denn jetzt als Nachfolger?
Also, um letzte Frage zuerst zu beantworten, ich glaube, sein Nachfolger wird Gary Newsom. Das ist der demokratische Kandidat und Gavin Newsom, so heißt er, und der holt sich das Ding, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, wir müssen über den Republikaner gar nicht groß reden. Obwohl, ich hoffe, ich liege nicht falsch, wie vor 2 Jahren.
Wetten wir
so
angenommen.
Was Jerry Brown angeht, ich finde es echt schade, dass er geht, aber seine 2 Amtszeiten sind vorbei, häufiger kann er nicht antreten. Er ist auch inzwischen, oh Gott, wie alt ist er? Ich glaube sogar schon 80 oder so. Also er ist jetzt auch schon etwas älter und hat es wirklich verdient, jetzt in Rente zu gehen. Wobei ich glaube, er wird weiterhin politisch aktiv bleiben. Das ist so ein knorriger Typ, der hat so eine ganz rasplige Stimme und ich höre dem total gern zu. Der hat wahnsinnig viel zu erzählen, hat eine ganz interessante Biografie. Also sein Vater war auch schon Politiker und er ist dann auch sehr jung schon in die Politik gegangen, war sich aber eine Zeit lang nicht sicher, ob er nicht doch lieber Mönch werden möchte oder hat sich nochmal zurückgezogen und hat Linda Ronstadt gedatet eine Zeit lang, hat dann bei seiner ersten Amtszeit auf einer Futon-Matratze in der Governor's Mansion geschlafen, also hier zurück, ja, ich gebe nicht viel Geld aus, ich schlafe hier auf der Matratze, alles ganz, der war echt so ein Querschläger und eine Type, ja, und der hat sich dann auch irgendwann den Spitznamen Governor Moonbeam verdient, weil er damals in den 70ern sagte, wie wäre es eigentlich, wenn wir Satelliten ins All schicken, die uns Wetterdaten übermitteln könnten und alle so, bei dem knallt's ja wohl, ne? Ich meine, heute ist es Alltag, aber der war so seiner Zeit immer ein bisschen voraus und hat wichtige Gesetze vorangetrieben. Umweltschutz ist quasi oberste Priorität bei ihm. Er hat, und ich fürchte fast, dass das nichts wird, hier in Kalifornien so ein Schnellzugprojekt angeschoben, das Bullet Train Project, womit man dann irgendwann vielleicht von Los Angeles nach San Francisco ganz schnell fahren kann. Mhm. Aber dieses Projekt ist so ein bisschen großflughafenmäßig. Ja? Also es fehlt an Geld, es wird gebaut, dann haut's nicht hin, dann hat man keine Rechte für das Land, auf dem die Trasse gebaut werden soll. Und es wird immer teurer und immer teurer und immer teurer. Deswegen meine Referenz an Großflughafen.
Also wir sprechen uns in 20 Jahren wieder, ich verstehe.
Genau.
Aber so eine Midterm-Election kennen wir jetzt nicht aus Deutschland. Was kann hier Entscheidendes verändern? Also behält Kalifornien das progressive Image oder nicht?
Ja, das wird so bleiben. Eine Midterm-Election ist in der Regel eine Schlappe für den amtierenden Präsidenten. Also ich kann mich erinnern, ich war ja 2009 in Washington für knapp zwei Jahre. Da gab es also 2010 eine Midterm-Election. Da war Obama gerade 2 Jahre im Amt und musste sich dann am Tag danach wirklich mit hängenden Schultern vor der Presse präsentieren im Weißen Haus und eingestehen, dass die Demokraten da arg verloren haben. Ähnliches könnte es bei Donald Trump geben, wobei ich kaum noch Prognosen wage, was die Politik hier angeht. Bei Kalifornien ist es eine andere Geschichte, aber der Rest des Landes ist ja wirklich wie so eine verschlossene Kiste. Also man traut sich nicht, weil man nicht weiß, wie die Leute reagieren. Und machen sie es aus Trotz? Machen sie es, weil sie wirklich dran glauben? Was bringt die Leute voran? Wie ticken die? Das ist ja wirklich schwer zu sagen. Und ich muss auch sagen, in den letzten 2 Jahren, seit Trump Präsident ist, haben wir hier ein Herzklopfen jagt dem anderen. Ich meine, die Kavanaugh-Debatte ist gerade abgeschlossen. Da wird die nächste kommen, Nikki Haley, die UN-Botschafterin, hat ihren Rücktritt verkündigt. Wer wird da jetzt Nachfolger? Wird es tatsächlich Ivanka Trump? Ich glaube nicht, aber das ist ja der Alltag, den wir hier haben. Also ein verrücktes Thema, eine verrückte Idee jagt die nächste. Ich glaube aber, Kalifornien bleibt quasi die liberale, grüne, linksorientierte, demokratische Festung, als die sich der Bundesstaat etabliert hat. Sei es, was den Umweltschutz angeht, was die Versorgung angeht, soziale Versorgung, da ist auch noch viel zu tun, aber sie ist wesentlich besser in vielen Teilen als woanders.
Rechte für Schule und Lesben sich sicherlich auch hier ein großes
Thema. Genau, ich meine, wir sind in San Francisco, wo die Ehe für alle damals, das war Gavin Newsom, der die verkündet hat hier. Und insofern mache ich mir um den größten Bundesstaat nicht so viele Gedanken wie um manche andere Orte im Land.
Gibt es jetzt als Korrespondentin abseits von Trump Themen, die du besonders spannend fandest in Kalifornien? Und wo du sagst, also darüber habe ich ganz besonders gerne auch für Radio 1 und für andere ARD-Anstalten berichtet?
Also es gibt immer mal wieder Themen, die total spannend sind. Es sind aber eher, glaube ich, die schwierigen, die einem so im Gedächtnis bleiben, wie dieser Kindergarten, den ich vorhin schon erwähnte, oder eine Reportagereise, die aber auch mit Trump im Zusammenhang steht. Und zwar war ich da an der Grenze zu Mexiko unterwegs und wir haben darüber berichtet, da gab es die Idee noch, dass eine Mauer gebaut werden soll, die, glaube ich, nie errichtet wird. Aber es gab diese Idee und da war ich unterwegs mit einem Manny, der sich bei einer Organisation engagiert, die in der Wüste Wasser und Kleidung und Essen hinterlegen für Leute, die tatsächlich die grüne Wüste überqueren, von Mexiko aus in die USA kommen. Also Kalifornien, Arizona und so weiter, Texas, da ändert sich ja dann die Grenze. Und dieser Manny hat in der Armee gedient, hier beim Militär. Er ist Amerikaner und seine Frau ist als Kind illegal in die USA gebracht worden. Die haben 2 Töchter, die im Schulalter sind und jeden Tag im Prinzip mit der Angst aufwachen, dass die Mutter abgeholt und deportiert wird. Das ist deren Realität und kaum ist mir jemals was so nahe gegangen, weil es natürlich eine Sache ist, wenn du darüber liest, was anderes, wenn du mit so jemandem im Auto sitzt und durch San Diego fährst und der dir so seine Lebensgeschichte erzählt. Das fand ich wirklich, das werde ich nicht vergessen.
Sie merken schon, unsere ARD-Korrespondentin Nicole Markwald bringt uns eben die Sachen, über die wir sonst lesen, dann doch noch mal einen Ticken näher. Vielen Dank für die Schilderungen hier aus Kalifornien. Dann wünsche ich dir noch eine gute Restzeit, falls es tatsächlich wieder im nächsten Jahr nach Berlin gehen sollte. Danke für den Besuch hier in San Francisco. Und falls wir noch mal länger Zeit haben, musst du uns unbedingt mitnehmen zum Yoga mit Ziegen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von Berlin aus, wo du mir gesagt hast, es war wunderschön, aber die Ziege hat auf meine neue Yogamatte gekackt. Sowas möchten wir natürlich verhindern. Dann, wenn wir dabei
auf
sind.
Meiner blauen
Dankeschön.
Matte. Gibt's ja wohl nicht.